Bereit sein, dem Herrn zu folgen, das ist wichtig, so wie wir es auch gerade gesungen haben, dass wir auf ihn hören und dass wir auch darauf Acht haben, wie er mit uns handelt und dass wir auch das tun, was er sagt. Wir möchten heute unseren ganz kurzen Text im Brief des Jakobus miteinander betrachten. Im Brief des Jakobus in Kapitel 5. Wenn ihr das mit aufschlagen könnt, Jakobus Kapitel 5. Jakobus Kapitel 5 möchte ich lesen, die Verse 17 bis 20. Das heißt, der zweite Teil von Vers 16, da heißt es, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir, und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen solle. Und es regnete nicht im Lande 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Meine Brüder, wenn jemand von euch von der Wahrheit abirrt und es bekehrt in einer, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg bekehrt, der wird seine Seele vom Tode retten und eine Menge Sünden zudecken. Heute wurde uns hier ein Name genannt im Neuen Testament, eigentlich ein alttestamentlicher Name. Ihr habt es gelesen, es wird Elia erwähnt. Elia, ein Prophet des Alten Testamentes. Und ich möchte mich heute mit dem Gebet des Elia auseinandersetzen. Wir möchten uns heute das Gebet des Elia miteinander betrachten. Und vielleicht geht es euch auch so, auch mir geht es immer wieder so, man hat sich bereits schon an diese vielen Naturkatastrophen beinahe schon gewöhnt. Letzte Woche, da war in den Staaten auch wieder so manches, in New Orleans, da war auch wieder Not da, dass vielleicht nicht doch der angesagte Hurrikan wieder was anrichten könnte, aber es ist nicht ganz so schlimm ausgefallen, obwohl es schon einiges schon kaputt geworden ist und auch überschwemmt. Oder auch in Florida kam eine Meldung aus den Staaten, dass auch da Stürme am Toben sind. Aber nicht nur in Amerika, sondern auch in vielen anderen Ländern auf der Welt. Und man fragt sich manches Mal, was geschieht eigentlich mit der Welt? Vor 14 Tagen, da hat es so geblitzt bei Nacht, da habe ich gedacht, so ein Ungewitter, das habe ich noch nie gesehen. Das hat fortwährend geblitzt, wie ständig jemand mit dem Fotoapparat ständig drücken würde, aber natürlich um ein Vielfaches heller und auf den ganzen Himmel. Ich meine, das ging über eine Stunde oder fast 2 Stunden so durchweg. Und die Pflanzen, die haben sich aufgebäumt, auch bei uns im Garten, das ist zwischen 2 großen Häusern, da vermutet man eigentlich keinen großen Wind, aber die haben sich aufgeplustert, das habe ich noch nie gesehen, der Kastanienbaum, wie der sich fast hinweggehoben hat. Ich habe gedacht, das sind unerklärliche Stürme, man erlebt immer wieder Neues. Natürlich gab es auch immer schon Hagel, aber wenn schon Hagel mit 5-6 Zentimeter Durchmesser auch in Deutschland fallen, das ist schon was Besonderes und das ist in Ostdeutschland geschehen. Die Bewohner dieser Erde, die werden scheinbar immer mehr von Naturkatastrophen heimgesucht. Und auch der Brief des Jakobus verschweigt uns hier eine Katastrophe nicht. Das war allerdings schon zur Zeit des Alten Testamentes. Aber es war tatsächlich eine Katastrophe mit gewaltigem Ausmaß. 3,5 Jahre Dürre. Israel wurde 3 Jahre und 6 Monate von einer furchtbaren Dürre heimgesucht. 3 Jahre und 6 Monate ist kein einziger Regentropfen mehr gefallen, das muss man sich mal vorstellen. Wie ging es uns hier in Deutschland? 3 Jahre und 6 Monate war der Himmel verschlossen. Natürlich, zu viel Regen, das führt zu Überschwemmungen, auch nicht schön. Aber gar kein Regen, das führt zur Austrocknung. Kein Regen, das führt unweigerlich in eine Dürre, in eine Katastrophe. Es wird wüst, das Land wird wüst, es wird heiß und ausgetrocknet. Und ohne Wasser, das wissen wir, da geht allmählich alles Leben langsam aber sicher zugrunde. Ohne Wasser ist schließlich auch gar kein Leben möglich. Vielleicht wissen die Leute aus Ungarn momentan zu berichten, wie es dort aussieht oder schon über lange Zeiten aussieht, wo auch nicht so lange, schon lange nicht mehr geregnet hat. Und dann kommt natürlich die Frage nach der Ursache. Warum regnet es nicht? Damals wie heute erforscht der Mensch die Gründe. Und die Wissenschaft möchte es uns nach besten Möglichkeiten erklären, aber es lässt sich einfach nicht immer alles erklären. Kommen nun diese Katastrophen von der zunehmenden Erderwärmung oder kommen diese Katastrophen vom zunehmenden Ozonloch oder woher soll es denn kommen? Die Wissenschaft erforscht vieles, aber die Bibel widerlegt auch vieles. Wenn wir in unseren Text zum Beispiel hier im Brief des Jakobus hineinsehen, dann sehen wir einen völlig anderen Grund. Da ging es nicht um ein Ozonloch, da ging es nicht um Erderwärmung oder solche Dinge. Nein, da ging es um einen ganz anderen Grund. Gott hat einfach seinen Segen entzogen. Das war der einzige Grund, den wir anhand dieser Dürreperiode finden. Gott hat seinem Volk seinen Segen entzogen. Da kann die Wissenschaft viel erklären wollen. Aber an Gottes Segen ist alles gelegen. Ihr kennt diese Worte. Auch in der Welt fallen diese Worte manchmal. Das stimmt. An Gottes Segen ist alles gelegen. Aber ich möchte ein ganzes Stück weit jetzt auf die Macht des Gebetes eingehen. Weil Jakobus hier uns sagt, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist, hier in Vers 16b. Die Frage ist, glauben wir das? Glauben wir das, was uns Jakobus hier mitteilt, oder sind es nur uns merkwürdige Floskeln, mit denen wir nichts anfangen können? Naja, wenn wir so in die Gebetszeiten der Gemeinden heutzutage hineinsieht, ich sage mal in die Gemeinden. Ich habe neulich von einer Gemeinde gelesen, die blüht eigentlich äußerlich fast auf, hat scheinbar ein neues Gebäude gebaut, kommen so 80 bis 100 Personen im Gottesdienst zusammen, tolle Gemeinde. Und dann hat mal ein Evangelist bei denen nachgefragt, wie sieht es denn bei euch eigentlich so in der Gebetsstunde aus? Wie oft habt ihr Gebetsstunde? Ja, so ein, zwei Mal im Monat. Ja, und wie viele Leute kommen da so zusammen? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Sind vielleicht nur 10 oder 15, aber das letzte Mal, da waren es nur 4. Habe ich gedacht, das ist ja toll, das übertrifft ja fast, oder das sind ja mir fast noch besser von der Prozentzahl her. Wobei unsere Gebetsstunden auch nicht sonderlich besucht sind. Auch da möchte ich nicht zu viel Lob aussprechen. Aber Gebetsstunden, die sind allgemein sehr schlecht besucht in den Gemeinden. Und ich frage mich immer wieder und immer wieder, woran liegt das? Aber ich kann es nur in einer Weise erklären, es liegt an dem geistlichen Kampf. Es kann nicht daran an was anderes liegen. Es ist der geistliche Kampf. Und der Teufel will unter keinen Umständen, dass gebetet wird. Weder in der Gemeinde noch zu Hause. Ich möchte gar nicht fragen, wie will sich jeder zu Hause Zeit nehmen zum Beten? Vielleicht steht manch einer heute gut da, dass er schon gebetet hat, aber ein anderer vielleicht auch gar nicht. Also die Gebetszeiten, die sind enorm angegriffen. Und das nicht nur bei uns, sondern in vielen Gemeinden Deutschlands und natürlich auch in anderen Ländern. Und vielleicht muss man sich auch fragen, natürlich, auf der einen Seite ist ein geistlicher Kampf, aber warum werden diese wichtigen Stunden so vernachlässigt? Ich denke, manchmal auch, vielleicht geht es uns auch tatsächlich zu gut. Vielleicht geht es uns so gut, dass wir meinen, wir hätten das Gebet nicht nötig, es geht alles so von alleine, Gott wird schon schenken. Und da dachte ich, vielleicht müsste unser Herr uns manches Mal auch in verschiedene Nöte hineinkommen lassen, dass wir wieder mehr auf das Gebet zu sprechen kommen. Dass wir wieder werden wie Christen, die wirklich beten. Oder dass wir anhand von Nöten wieder beten lernen. Und der Teufel, der möchte einem ja immer einreden. Gebetszeiten oder vielleicht sogar Gottesdienst heute Morgen. Und wenn wir nur so wenige sind. Ach, was machst du denn überhaupt hier? Ist nicht Zeitverschwendung? Wenn sonst andere kein Interesse dran haben, warum bin ich überhaupt hier? Kann meine Zeit auch andersrum bringen, klar. Solche Gedanken kommen schnell auf. Aber ich frage uns, kann es vielleicht nicht auch darin liegen, dass wir gerade deswegen manches Mal auch immer so beschäftigt sind und so viel zu tun haben, weil wir das Gebet vernachlässigen? Zumindest hat Martin Luther mal den Ausdruck oder den Ausspruch gebracht, wenn ich viel zu tun habe, dann muss ich viel beten. Er hat nicht gesagt, dann muss ich weniger beten. Nein, dann muss ich viel beten. Also die Beschäftigung soll nicht unser Gebet verdrängen, sondern alle Beschäftigung soll vielmehr durchgebetet sein. Und liebe Geschwister, ohne Gebete, das müssen wir uns einfach beständig vor Augen halten, ohne Gebete gibt es keine Sieg im geistlichen Leben. Wenn wir das Gebet zu gering halten, dann steht das Feld offen für den Teufel. Dann stehen wir nicht auf den Wachposten. Dann lassen wir den Teufel sein Werk tun. Wir werden das Land auch nie einnehmen. Und wenn wir das Land nicht einnehmen, dann nimmt es oder behält es der Teufel. Ohne Gebet gibt es keine Landeinnahme. Das Gebet des Einzelnen, aber auch vor allem das Gebet innerhalb der Gemeinde, das sind einfach tragende Säulen. Das müssen wir immer wieder bedenken. Es ist auch nicht egal, was du zu Hause im Kämmerlein tust. Denn der Herr sagt, was du zu Hause im Kämmerlein tust, das wird er dir öffentlich vergelten. Wenn du auch zu Hause für persönliche Dinge betest, aber auch für die Gemeinde, der Herr möchte es öffentlich vergelten. Er sagt es in der Bergpredigt. Also, Gebete sind eine tragende Säule der Gemeinde. Das lesen wir schon in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten aber worin? In der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Sie verharrten darin. Vier tragende Säulen. Spurgeon sagte einmal, solange Christen leben, müssen sie beten. Denn nur solange sie beten, leben sie. Fand ich sehr gut. Denn nur solange sie beten, leben sie. Solange Christen leben, müssen sie beten. Aber es sollte eigentlich für uns nicht unbedingt so ein Zwang sein, dass wir so sagen, ach, jetzt muss ich wieder beten. Nein, es sollte uns einfach die Liebe des Herrn Jesus ins Gebet treiben. Er hat uns seinen Geist gegeben und der Geist, der möchte uns dazu hinführen, dass wir uns ins Gebet bewegen lassen. Und nach den Aussagen von Spurgeon müssen wir uns vielleicht mal fragen, wenn er sagt, ein Christ, der nicht betet, der lebt nicht mehr, dann müssen wir uns manches mal fragen, erleben wir überhaupt noch oder sind wir schon gestorben? Ich möchte es einfach mal so in den Raum stellen. Und ich denke, wir unterschätzen tatsächlich die Macht des Gebetes. Wir brauchen dringend, dringend Beter in unseren Gemeinden. Man kann nicht genug dazu aufrufen. Und ich frage heute Morgen, bist du dabei? Bist du beständig dabei? Nicht nur zweimal mal im Jahr, jetzt mache ich wieder einen Sprung. Nein, beständig, immer dranbleiben, darin zu verharren, persönlich und in der Gemeinde. Und was kann ein Beter nicht alles bewirken? Wir haben hier ein großes Beispiel anhand von dem Propheten Elia, hier in Jakobus. Ja, sagst du vielleicht, ich bin ja nicht Elia. Wie kann ich dafür beten, dass es 3,5 Jahre jetzt hier nicht regnet? Elia war doch ein besonderer Prophet Gottes. Ein Mann von Gott extra erwählt als Prophet. Und vielleicht sagst du, ich kann mich doch nicht mit Elia vergleichen. Und da sage ich, nein, das sollst du auch nicht. Ich vergleiche mich auch nicht mit Elia. Aber wir müssen schon das stehen lassen, was die Bibel sagt. Dann schauen wir nochmals rein hier in Vers 17. Jakobus 5, Vers 17. Hier steht nämlich geschrieben, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Er war ein Mensch von gleicher Art wie du und ich. Und dann sagt der Schreiber des Jakobusbriefes, und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen solle, und es regnete nicht im Lande 3 Jahre und 6 Monate. Er war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Ein Mensch mit Höhen und Tiefen, ein Mensch mit Stärken, aber auch mit großen Schwächen. Das sehen wir auch bei Elia im Alten Testament. Und dieser Mensch von gleicher Art, der betete, heißt es weiter in Vers 17, dass es nicht regnen solle. Und es regnete nicht im Lande 3 Jahre und 6 Monate. Das war eine Gebetserhörung. Ja, das Wetter, das ist für uns vielleicht manches Mal auch eine Not. Wie schnell kommen wir ins Klagen? Wieder das Wetter. Wir schimpfen vielleicht mit den Ungläubigen ins gleiche Rohr. Einmal ist es zu heiß, da hat es gleich 25 oder 30 Grad, oder es gab ja auch diesen Sommer wirklich enorme Hitzeperioden, 35 Grad. Dann schießt die Temperatur wieder runter, wie heute. Heute frieren wir hier drinnen. Wir haben momentan auch keine Heizung. Es ist einem kühl im Gottesdienst. Ha, ist wieder zu kalt. Passt auch nie. Und beim Wetter, da hat jeder noch seine besonderen Wünsche dazu. Da kommen wir nachher nochmal kurz darauf zurück. Elia, der hat etwas Gewaltiges in Bezug auf das rechte Wetter unternommen. Er hat gebetet. Und Elia hat ernstlich gebetet, nämlich, dass sich der Himmel verschließen soll. Und Elia hat geglaubt, der Gott, an den ich glaube, der lebendige Gott, der hat die Macht über die Wolken, über den Regen und über den Wind. Glauben wir das auch noch, auch in unserer heutigen Zeit? Jeremia 10, Vers 13 sagt uns, sobald er seine Stimme hören lässt, so sammelt sich eine Menge Wassers am Himmel. Er zieht Wolken herauf vom Ende der Erde, macht Blitze zum Regen und holt den Wind aus seinen Kammern hervor. Er ist es, der lebendige Gott. Tja, wie ist es dann? Kann also jeder beliebig nach Wetter beten? Kann jeder nach seinen Launen um das richtige Wetter beten, nach seinem Wohlempfinden das gewünschte Wetter herbeibeten? Oder wie ist das jetzt? Da würde es bei dem einen den ganzen Sommer wahrscheinlich nicht regnen oder gar nicht über 20 Grad rausgehen. Dem anderen passt der Winter nicht, da würde kein Schnee fallen, da würde es gar nicht in die Minusgrade gehen und so weiter. Wir wollen uns aber hier anhand dieses Textes einmal ganz gründlich hinterfragen. Warum hat Elia eigentlich gebetet, dass sich der Himmel verschließen soll? Warum hatte Elia für Trockenheit gebetet? War es sein Eigennutz? Weil er jetzt gerade mal braun werden sollte und viel Sonne haben wollte? War es für seinen Eigennutz? Oder ging es ihm um die Sache Gottes? Hatte Elia Freude, dass jetzt eine dreijährige Dürre kam? Das war doch auch für ihn eine sehr, sehr unangenehme Zeit, oder etwa nicht? Also in diesen Dingen, da sehen wir, dass er nicht nach seinem persönlichen Wohlempfinden gebetet hat. Er hat hier nicht seine persönlichen Wünsche geäußert, nein. Sondern er hatte wirklich sich für die Sache des heiligen und lebendigen Gottes eingesetzt. Er hatte nämlich einen ganz, ganz klaren Blick für den damaligen Zustand, wie es damals ausgesehen hat in Israel. Und diesen Zustand finden wir in 1. Könige 16, wenn ihr das mal mit aufschlagen könnt. 1. Könige 16. Da muss man natürlich auch die damalige Begebenheit wissen. Aber Elia wusste, das ist vielleicht noch die einzige Möglichkeit, um Israel zur Umkehr zu bewegen. Wenn wir mal in 1. Könige 16, Vers 29 hineinschauen. Da wurde uns der damalige König von Israel vorgestellt. Das Land war ja geteilt, einerseits Nordreich, andererseits Südreich. Im Nordreich, da war zu damaliger Zeit der König Ahab zu finden. Dies war circa 850 Jahre vor der Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Und dort in 1. Könige 16, Vers 29 heißt es, im 38. Jahre Asas, des Königs von Juda, ward Ahab, der Sohn Omris, König über Israel und regierte zu Samaria 22 Jahre lang über Israel. Ahab war also der König Israels zu der Zeit des Propheten Elia. In Vers 30 lesen wir dann, und Ahab, der Sohn Omris, tat, was dem Herrn übel gefiel, und zwar mehr als alle anderen, die vor ihm gewesen waren. Was tat er denn Übles? Er trieb die Übertretungen vor Gott auf die Spitze. In Vers 31. Denn das war noch das Geringste, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebals, wandelte. Er nahm sogar Isebel, die Tochter des Etbaals. des Königs der Zidonier zum Weibe und ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Das ist gewaltig. Er betete einen Götzen der Heiden an. Welch ein Gräuel. Aber damit nicht genug. In Vers 32 heißt es dann, und er richtete dem Baal einen Altar auf im Hause Baals, welches er zu Samaria baute. Also er baute nicht dem heiligen und lebendigen Gott Israels einen Altar. Er baute auch nicht einen Tempel wie Salomo, sondern er baute einem Götzen ein Haus. Und zwar dem Baal oder Baal, wie man es aussprechen möchte. Ja, und das hat bestimmt alles nach außen hin sehr religiös und fromm ausgesehen. Der Ahab hat auch eine Religion ausgeübt. Dabei war es aber der schlimmste Abfall von dem lebendigen Gott. Weil der erste König Israels, Jerobeam, hatte er zwei Kälber aufgestellt und ließ die anbeten. Das war auch nicht viel schöner. Aber Ahab trieb es noch weiter. Er hatte hier direkt einen bekannten Götzen angebetet. Als Dreingabe oder als Tüpfelchen auf das I heißt es dann in Vers 33, Ahab machte auch eine Aschera. 1. Könige 16, 33, Ahab machte auch eine Aschera. Also, dass Ahab mehr tat, was den Herrn, den Gott Israels erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Frage, was ist eine Aschera? Die Aschera ist ursprünglich die Mutterkönigin der Kanaaniter. Zu ihrer Verehrung wurde in der Regel ein großer Pfahl aufgestellt oder eine Säule. Und was war auf dieser Säule zu sehen? Ein Abbild von dieser Muttergöttin. Aschera wurde auch in der Heiligen Schrift oft mit Astarte gleichgestellt. Die Astarte wurde als Fruchtbarkeitsgöttin angebetet. Und diese Königin wurde vor allem als Frau mit einem kleinen Kind im Arm abgebildet. Interessant. Bereits zu damaliger Zeit Dinge, die wir heute in unserem Land finden. Habt ihr das auch schon gesehen? Mit Sicherheit. An vielen Gebäuden, an vielen Säulen, die Frau mit dem Kind. An so manchen historischen Gebäuden, ich spreche hier von Kirchengebäuden, aber auch an Statuen und Säulen, an markanten Plätzen, die Frau mit dem Kind. Wir sind darüber erstaunt, dass dieses Götzenbild sogar bis in unsere heutigen Tage überleben konnte und dieser Götze eben auch noch dahinter steht. Es sind die reinsten Astartenbilder auch heute mitten in unserem Land und die werden tatsächlich auch verehrt und angebetet. Und dazu noch sehr, sehr fromm unter christlichem Deckmantel. Das muss man zuerst mal aufdecken. Aber liebe Geschwister, wenn solche Dinge im Vordergrund stehen, dann wird nicht der lebendige Gott angebetet, nein. Dann wird etwas anderes angebetet. Und dabei gibt es auch tatsächlich Kinder Gottes, die meinen, die solche Figuren aus Holz und Stein, die sind doch nicht so schlimm. Es gehört halt zu den Kirchen und zur Tradition und steht halt auch da mit dabei. Aber so ist es nicht. Das wird ja regelrecht verehrt. Liebe Geschwister, haben wir da einen wachsamen Blick, lassen wir uns nicht einwickeln durch religiöses Getue, auch nicht in der heutigen Zeit. Denn solches Tun ist heute noch dem lebendigen Gott ein Gräuel wie damals bei König Ahab. Von König Ahab, da heißt es, mit diesen Taten erzürnte er den Gott Israels mehr als alle anderen Könige vor ihm. Was muss es heute für Gott von Gräuel sein, was in unserem Land alles rumsteht? Gottes Zorn entbrannte durch diese Götzenverehrung. Gottes Zorn steht auch heute noch über diesen Dingen. Das müssen wir wissen. Nun müssen die Menschen warnen. Es war schlimm, dass das Volk des Eigentums, ja, dass der König Israels solche Dinge in das Volk des lebendigen Gottes einführte. Er macht die Sünde noch schlimmer in dieses Volk, worin der lebendige Gott selbst wohnen wollte. Doch für Israel, da kam unweigerlich der Fluch Gottes zum Tragen. Denn schließlich war das Volk Israels auch damals noch unter dem Bund des Gesetzes. Haltet ihr das Gesetz ein, tut ihr meine Gebote, befolgt ihr das, was ich euch sage, dann habt ihr Segen im reichlichen Überfluss, tut ihr es aber nicht, dann wird euch der Fluch einholen. Und es kam unweigerlich zum Fluch Gottes. Denn es stand ja unter dem Bund des Gesetzes mit dem lebendigen Gott. Und das Gericht fängt zuerst wo an? Ja, im Hause Gottes. Das ist auch für uns heute in der Gemeinde wichtig zu wissen. Nicht so, dass wir was mit dem großen weißen Thron zu tun haben würden, aber Gott erzieht auch uns. Er leitet auch bei uns Erziehungsmaßnahmen ein, wenn es nicht so läuft, wie er es haben will. Gott konnte damals Israel mit diesen Gräueln nicht mehr segnen. Und Elia sah, dass die geistliche Lage äußerst dürr war. Die geistliche Lage, die war äußerst bedenklich und ernst vor dem lebendigen Gott. Und er wusste, dieses Land, das muss jetzt in Not kommen, damit es wieder zu seinem Gott umkehrt, dass es wieder seinen Gott erkennt. Und genau das war der Grund, warum Elia ernstlich dafür gebetet hat, dass sich der Himmel verschließen soll. Er hatte um Trockenheit gebetet, damit Israel wieder aufwacht. Er hatte um Trockenheit gebetet, damit Israel wieder umkehrt, damit Israel in der Not seinen lebendigen Gott wieder erkennt. Ja, Elia war ein Eiferer für die Sache Gottes. Elia heißt übersetzt, mein Gott ist Jahwe. Mein Gott ist Jahwe. Elia. Elia, das ist mein Gott ist Jahwe und Jahwe ist Gott der Erlöser. In dem Namen Jahwe, da wird uns ja auch der Name Jesus geoffenbart. Und jetzt die Frage, was hat Gott zu seinem Volk gesagt? Ihr wisst es, was er in seinen Geboten weitergegeben hat. Gott hat ganz klar gesagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das sagt Gott auch heute noch zu dir und zu mir. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und denkt ihr, der lebendige Gott duldet es auf Dauer, wenn sich sein Volk mit Götzen einlässt? Oder duldet es der lebendige Gott auch heute noch bei dir oder bei mir oder bei wiedergeborenen Christen, wenn sie sich mit geistlichen, verkehrten Elementen einlassen, wenn sie sich mit anderen Religionen oder mit der Ökumene vermischen? Oder wenn sie sich mit einem Ersatzgott zufrieden geben, was es auch immer sei. Das kann auch bei jedem von unter uns etwas anderes sein. Ich denke nicht, dass jemand von uns unter geistlicher Hurerei sich mit geistlicher Hurerei einlässt, wo wir auch da sehr vorsichtig sein müssen. Aber das kann ein Einfluss der Medien und der Welt sein, die sich vor Gott stellen. Es kann vielleicht auch eine starke Klammerung an Menschen sein. Oh, meine Familie ist mir alles. Hochgelobt und gepriesen. Oh, nein, Gott soll hochgelobt und gepriesen sein. Es kann aber auch eine Lieblingssünde sein, von der wir nicht loslassen wollen. Es kann aber auch Habsucht sein, welche das Wort Gottes als Götzendienst deklariert. Wir Kinder Gottes müssen sehr auf der Hut sein. Wir müssen darauf bedacht sein, wo unser Herz steht oder was unser Herz vereinnahmt. Wir müssen darauf achten, dass nichts den Platz anstelle von Gott in unserem Herzen einnimmt. Schlimm ist es, wenn das Volk des Bundes von Gott abweicht. Ich meine hier Israel. Schlimm ist es aber auch heute in der Gemeinde. Weil wir sind heute sein Volk des Bundes. Wir sind im Gnadenbund, wir sind nicht unter dem Gesetzesbund. Aber auch hat er einen Bund mit dir und mit mir gemacht, mit der Gemeinde. Und wie ich es vorhin schon erwähnt habe, wir als Gemeinde, und wir haben das auch in unserer Gemeindeordnung, wir sollten uns nie mit anderen geistlichen Institutionen eins machen, welche eben nicht eindeutig die Lehre des Wortes Gottes vertreten oder welche davon abweichen. Andererseits tut es uns natürlich auch sehr weh, wenn wir die große Gottlosigkeit und den Abfall in unserem Land allgemein beobachten. Einerseits in den Gemeinden zieht immer mehr Gleichgültigkeit ein, Liberalismus, das muss einem sehr zu bedenken geben, aber andererseits die Gesellschaft driftet auch immer mehr ab in die Gottesferne. Oder denkt ihr, dass Gott alles gefällt, was in unserem gepriesenen Deutschland so alles läuft? was die Politiker alles tun. Es ist so wichtig, dass wir beten für die Regierung, für die Politiker. Ich bin davon überzeugt, Deutschland wird dem Zorn Gottes nicht entrinnen. Von New Orleans in den USA hieß es in den Nachrichten, Hurricane Isaac hinterlässt große Wassermassen. Ja, das sind schlimme Dinge. Und ich meine, es war vor 7 Jahren so ganz schlimm damals in New Orleans, wo dann diese große Flut über New Orleans herein gebrochen ist. Und da hieß es dann schnell auch unter Gläubigen, ja, das ist ja ganz klar, in New Orleans, das ist der sündigste Pfuhl von den Staaten. Da hat jetzt Gott Gericht geübt. Doch ich möchte uns mal fragen, wenn wir in unser Deutschland schauen, sieht es da so viel besser aus? Steht Deutschland noch auf einem guten moralischen Boden? Nein, ganz bestimmt nicht. Es ist noch nicht, gar nicht so lange her, da sagt ein Glaubensbruder zu mir, Reinhold, ich bete zur Zeit, dass es Deutschland wieder schlechter gehen soll. Dann sagt er, dieses Land, das muss wieder große Nöte erleben. Dann habe ich ihn gefragt, ja, warum das denn? Ich habe gesagt, wir freuen uns doch, wenn es in diesem Land gut geht und alles gut gehen darf. Dann sagt er, es nützt uns überhaupt nichts, wenn die Menschen im Wohlstand leben und dabei massenweise dem lebendigen Gott den Rücken zuwenden. Und wenn man darüber nachdenkt, dann muss man sagen, eigentlich hat er recht. Vielleicht müssen die Menschen erstmal wieder in Not kommen, dass sie aufwachen. Jedenfalls kann man beobachten, dass bei Katastrophenfällen oder wenn Nöte hereinbrechen, auch über Länder, eher wieder eine Besinnung da ist, um wieder auf Gott zu sprechen zu kommen. Als wenn es den Menschen nur gut geht. Und das hat sich auch schon in vielen Katastrophen bestätigt. Ist mir auch damals aufgefallen, als dieses Erdbeben auf Haiti war oder auch bei der Tsunami-Katastrophe damals, da wurde öffentlich zum Gebet aufgerufen. Hitzeperiode, Dürre und Hungersnot. Darin sah auch Elia die einzigste Möglichkeit, um die Israeliten wieder zur Umkehr zu bewegen. Und anhand von Elia sehen wir, welche gewaltige Auswirkungen es haben kann, wenn ein Christ ernsthaft ins Gebet geht und wenn dieses Gebet im Willen Gottes steht. Gebet heißt nämlich zuerst Gottes Sache zur eigenen Sache zu machen. Dazu braucht es natürlich auch Glauben und Gehorsam. Elia war ein Mann Gottes. Er wurde von Gott als Prophet berufen. Er war ein Mann, der Gottes Willen suchte und keine faulen Kompromisse machte. Und sicherlich war er damals ganz und vollständig im Willen Gottes, wo er für diese Dürre gebetet hatte, denn Gott musste das kommen lassen. Denn Gott konnte sein Volk in diesem Zustand wirklich nicht mehr segnen. Und wenn man mal sieht, was Gebet alles bewirken kann, da war ich auch erstaunt, wo ich mal davon gelesen habe, einer der bedeutendsten christlichen Lehrer in den Vereinigten Staaten, Dr. Raymond Edmond, er war als Missionar in Uruguay. Und dort in Uruguay, da wurde er todkrank. Er war dem Tode so nahe, dass man ihm schon ein Grab geschaufelt hatte. Große Schweißtropfen standen auf seiner Stirn und in seiner Kehle war schon ein Todesröcheln zu hören. Plötzlich setzte er sich im Bett gerade auf und sprach zu seiner Frau, bringe mir meine Kleider. Niemand konnte erklären, was denn nun geschehen war. Viele Jahre erzählte er dann diese Geschichte bei einem Vortrag, als er in Boston war. Und nach diesem Vortrag in Boston, da kam eine kleine alte Frau auf ihn zu und sie hielt ein Gebetsbüchlein in der Hand, also wo sie ihre Gebete notiert hatte. Das schon sehr abgenutzt aussah und fragte diesen Dr. Raymond Edmond, an welchem Tag lagen Sie im Sterben? Wie spät war es da in Uruguay? Und wie spät war es da in Boston? Als Dr. Raymond die Uhrzeit ausrechnete, da hellte sich die runzlige Stirn dieser alten Frau auf. Sie zeigte auf ihr Gebetsbüchlein und sagte, da sehen Sie. Ich habe mir es notiert, um 2 Uhr morgens hat Gott mir das ins Herz gegeben, steh auf und bete. Der Teufel versucht, Raimund Edmund umzubringen. Und sie war mitten in der Nacht aufgestanden und hatte gebetet. Dr. Raimund Edmund wurde von dem Angriff Satans und dem Tode bewahrt. Das ist eine wahre Begebenheit. Und da sehen wir, wie Gott Gebete gebraucht. Gebet ist Macht und sprengt die Festungen des Teufels. Ich möchte im zweiten Punkt mal zunächst noch auf das unerhörliche Gebet eingehen. Auf das unerhörliche Gebet. Wir wissen es alle. Gott, er schenkt uns manches Mal sofort Gebetserhörungen. Manchmal bin ich direkt darüber erstaunt. Gebete werden sofort erhört. Es gibt aber auch Gebete, wo Gott sich Zeit lässt, wo vielleicht auch unseren Glauben prüft und auch sehen möchte, ob wir es ernstlich meinen, ob wir ausharren, ob wir es wirklich dann so meinen, worin sich Gott lange Zeit lässt, bis wir mal etwas sehen von unseren Gebeten. Und es gibt auch Gebete, die tatsächlich Gott nicht erhört. Aus dem 18. Jahrhundert gingen große Erweckungsprediger hervor. Einer davon war Charles Finney. Allerdings wurde ihm auch ein wenig Schwarmgeistigkeit nachgesagt, ich weiß nicht genau. Jedenfalls weiß man heute noch aus seinen Biografien, er war ein brennender Beter. Finney war es, der sagte, wollt ihr etwas erreichen, dann müsst ihr beten. Sollen eure Gebete Erhörung finden, so müsst ihr in dem Namen Jesu beten. Und da müssen wir auch wiederum aufpassen, Charles Finney meinte hier nicht eine fromme Formel, dass jedes Mal in Jesu Namen hinterher sagt, das sollen wir schon tun. Aber das allein bewirkt es nicht. Sondern dieses Gebet, es muss im Willen Jesus sein. Es muss quasi anstelle von Christus ja fast stehen. Es muss in seinen Willen hineingefügt sein. Zugleich sagte Finney, ihr könnt nicht erhörlich beten, wenn ihr nicht allen euren Sünden den Abschied gebt. Das ist eine gewaltige Aussage. Ihr könnt nicht erhörlich beten, wenn ihr nicht allen euren Sünden den Abschied gebt. Durch diese Erkenntnis konnte Gott diesen Mann in enormem Ausmaß gebrauchen. Das gibt es da nicht alles, was wir alles so mit rumschleppen, was unser Gebet vor Gottes Angesicht trübt. Da können wir noch so laut schreien zu Gott, wie wir wollen. Sag, nee, räum zuerst mal auf in deinem Leben. Da gibt es so manches, was unser Herz verunreinigt. Das brauchen nicht einmal grobe Sünden zu sein. Da reicht schon unser Egoismus, der in uns steckt. Vielleicht ist da Lieblosigkeit wieder da gewesen. Oder manche Verbitterung. Oder auch Selbstgerechtigkeit, vielleicht auch heimlicher Stolz, dass wir denken, wir wären was Besseres. Oder vielleicht sind da auch manche Gedanken, die man gar nicht bewegen sollte, die sofort ins Kreuz gehören und man pflegt sie weiter. Und liebe Geschwister, Satan, der sucht eh stets ständig nach Angriffsflächen bei dir und bei mir. Und oft gelingt es ihm, dass er uns angreifen oder auch verführen kann. Das kann bestimmt jeder von uns bestätigen. Deswegen sagt uns auch Jakobus in Kapitel 4, Vers 8, machet eure Herzen keusch. Jakobus 4, Vers 8, machet eure Herzen keusch, die ihr geteilten Herzens seid. Oder Kapitel 3, Vers 14 in Jakobus, habt ihr aber bitteren Streit, Neid und Streitsucht in euren Herzen, so rühmet euch nicht und lüget nicht wieder die Wahrheit. Also auch solche Bibelstellen finden wir. Der Teufel ist immer dabei, uns von der Wahrheit abzubringen. Er ist es, der uns ständig Unrat in unsere Herzen hineinbringen will. Und was sagt uns der Apostel Paulus? Wir sollen aufpassen auf unsere Gedanken. Er sagt, wir sollen jeden Gedanken gefangen nehmen, der sich wider Christus erhebt. Wie wunderbar ist das doch, wenn unsere Gedanken unter die Zucht des Heiligen Geistes kommen. Der Heilige Geist, er ist es, der uns auch verkehrte Dinge aufzeigt. Er ist unser wunderbarer Beistand, unser Erzieher. Er nimmt uns in Zucht. Und wir müssen es von uns von ihm geschehen lassen. Und wie wunderbar ist es, wenn wir Dinge erkennen dürfen und wir dürfen es tatsächlich ans Kreuz bringen. Auch bevor wir in eine Gebetsstunde hineinkommen, oder bevor wir zum Gottesdienst kommen, hoffentlich auch bevor wir ins Abendmahl gehen. Wir müssen gereinigt in den Gottesdienst kommen. Wir müssen uns beständig reinigen lassen durch das Blut Jesu. Wir haben in ihm die Erlösung. Aber wir sollen ihm auch fortwährend auch wieder unsere Sünden bekennen. Dann wird er uns reinigen von aller Ungerechtigkeit. Ein Christ kann nicht wissentlich in Sünde leben und doch mit Gott wandeln. Sobald wir die Sünde in uns dulden, da verlieren wir die Kraft auch zum Gebet. Und da verlieren wir auch die Liebe zu unserem Herrn und zu seinem Wort. Wenn unser Herz von anderen Dingen eingenommen ist, dann werden auch die Gottesdienste mehr oder weniger leblos. Und liebe Geschwister, wer kann es jemals beschreiben, welch großen Schaden nur eine einzige Sünde in einem Christen bewirkt? Vielleicht können wir das mal in Ewigkeit mal, oder kriegen wir das mal vorgestellt. Habt ihr schon mal das Buch Jona gelesen? Als er dann die Gerichtsbotschaft nach Ninive gebracht hat und dann rausgesessen ist unter diesen Rizinusstrauch. Wer hat diesen Strauch kaputt gemacht? Da war ein einziger Wurm, der sich da reingefressen hat. Und Jona saß bald in der Sonne und nicht mehr im Schatten. Die kleinen Dinge sind es oft. Wie viele brennende Christen, auch Pastoren sind noch nicht davon ausgenommen und Evangelisten sind schon durch Sünden und den Versuchungen Satans unterlegen. Aber ich frage uns, können wir etwa mit der Sünde liebäugeln? Können wir auch nur einen einzigen Moment mit der Sünde spielen? Ist solche Abwendung nicht eine Verachtung unseres Herrn und Heilandes? Bei dem Anblick auf das Blut Jesu sind wir verpflichtet, das Böse in jeglicher Art zu unterlassen. Deswegen haben wir auch heute Morgen wieder im Abendmahl auf den Herrn geschaut. Und für diese Übertretungen hat unser Herr den Zorn Gottes hinaufgetragen in seinem Leibe auf das Kreuz. Können wir etwa auf die blutenden Wunden Jesu schauen und ihn dann von Neuem verbunden? Liebe Geschwister, oder lieber Bruder, liebe Schwester, du sagst doch, ich bin gerechtfertigt durch das Blut Jesu. Ja, wie können wir dann durch übermütige Spielerei zur Sünde wieder zurückkehren? Das passt nicht zusammen. Es gibt keinen heiligeren Augenblick in dieser Welt als das blutende Opfer Jesu Christi. Spurgeon sagte hierzu einmal, des Himmels ewiger Liebling blutet, und er leidet für jede Übertretung. Des Himmels ewiger Liebling blutet und er leidet für jede Übertretung. Das Kreuz kreuzigt die Sünde. Darum müssen wir unsere Sünden unbedingt ins Kreuz abgeben und sie nie mehr zurückholen. Nur in der Reinigung durch das Blut des Lammes können wir letztendlich auch erhörlich beten. Und da möchte ich jetzt wieder darauf zurückkommen. Erstens die Macht des Gebetes, zweitens das unerhörliche Gebet und jetzt drittens das erhörliche Gebet. Wie war das bei Elia? Die Abkehr von Gott hatte Israel in den Ruin getrieben. Elia hatte für Dürre gebetet und es kam Dürre. 3 Jahre und 6 Monate kein Regen. Als überall das Wasser ausging, da war jetzt die Stunde des Propheten gekommen, um das Volk zu Gott zurückzuführen. Da trat Elia zu allem Volk und sprach, 1. Könige 18, Vers 21, wie lange wollt ihr noch auf beide Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folget ihm nach. Ist aber Baal Gott, so folget ihm nach. 400 Propheten des Baal hatte Elia auf den Berg Karmel eingeladen. Aber damit nicht genug. Dazu kamen noch 450 Propheten der Aschera dazu, die am Tische der Isabel aßen. Also insgesamt 850 Priester und Propheten. Und nun kam die große Prüfung: Welcher Gott kann mit einem verzehrenden Feuer antworten? Die Baalspropheten legten ein großes Opfer auf den Altar. Sie hatten einen Pharren zubereitet und ihn zerlegt, auf den Altar gelegt. Und vom Morgen bis zum Mittag gab es eine große Zeremonie. Die Baalspropheten riefen den Namen Baals an ihres Götzen. O Baal, erhöre uns! O Baal, erhöre uns! So ging es den ganzen Tag hin und her. O Baal, erhöre uns! Aber auch kam keine Reaktion, es hat sich nichts getan. Ich fand es hochinteressant, als ich noch nicht lange in meiner Wohnung in Germering war. Da bin ich mal hinausgegangen, über den Wald hinaus, habe einen Spaziergang gemacht, circa 2 Kilometer weg von der Wohnung. Da ist eine kleine Klosteranlage mit Pflegeheim. Da bin ich so den Zaun entlang gegangen und da habe ich Stimmen gehört. Gedacht, ne, was ist denn hier? Irgendwie so wird was Gottesdienstliches gesagt. Gottesdienst im Grünen, hinter dem Zaun oder was bewegt sich da? Das wollte ich dann genauer wissen. Bald kam ich dieser Sache dann auf die Spur. Da war in der Nähe des Altenheims, also hinter dem Gebüsch mehr oder weniger, eine kleine Felsengruft aufgestellt. Und da war eben auch so eine Marienfigur mit dem Kind drin. Wie so üblich, mit Kerzen drumherum, alles schön geschmückt mit Blumen. Und da war tatsächlich eine Lautsprecheranlage installiert, so neben diesem Felsen. Und da konnte man Münzen einwerfen und dann kam da ein Gebetsgespräch hervor. Da war irgendwas aufs Band gesprochen. Und da stand eine Frau vor dieser Gruft und schaute so auf die Figur und aus diesem Lautsprecher kam das dann immer raus. O Jesu, erhöre uns um der Tränen deiner Mutter willen. O Jesu, erhöre uns um der Tränen deiner Mutter willen. O Jesu, erhöre uns um der Tränen deiner Mutter willen. War genauso wie O Baal, erhöre uns, O Baal, erhöre uns, O Baal, erhöre uns. Heute noch dieselbe Leier wie damals, zur Zeit Elias. Fand es hochinteressant. Diese Wiederholung schien auch kein Ende zu nehmen wie damals bei Elia und der Baalspriester. Ja, die Baalspropheten, die sind auch von uns heute nicht fern. Haben wir Acht darauf. Die Astarte wohnt mitten in unserem Land. Gottes Wort ist auch heute noch so aktuell wie damals. Nur hat sich der Teufel etwas besser getarnt. Er wohnt auch hier unter einem frommen Deckmantel. Aber denkt ihr, solche Gebete erhört der lebendige Gott? Natürlich, wenn man Baal anruft, sowieso nicht, aber auch nicht diese Gebete aus der Tonanlage. Ich bin fest davon überzeugt, da kann man rufen, solange man will. Man kann die Lautsprecheranlage den ganzen Tag laufen lassen. Gott wird nicht hören. Gott wird nicht hören, höchstens ein Dämon, der darauf antwortet. Und hier dürfen wir niemals Kompromisse schließen. Bei solchen Angelegenheiten müssen wir ein kompromissloser Elia sein. Denn auch bei den Baalspriestern hat sich nichts bewegt. Sie hüpften um den Altar und es wurde immer intensiver. O Baal, erhöre uns. Sie machten sich Einschnitte in die Haut, bis ihr eigenes Blut aus der hervorfloss. Aber es rührte sich nichts. Sie kamen direkt in Not. Aber dann kam Elia dran. Und er brachte das Opfer auf den Altar. Und er ließ noch Wasser darauf schütten, dass der ganze Grabe darum voll war, und ließ nochmals Wasser darauf schütten und nochmals, dass alles wirklich nass war, auch das ganze Holz. Und dann rief er den heiligen und lebendigen Gott an. Und so heißt es in 1. Könige 18, 38, da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf in dem Graben. Das war der lebendige Gott. Und als alles Volk solches sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Nun war die Wende vollzogen. Die Umkehr des Volkes war jetzt im Gange. Die dreijährige oder dreijährige und sechsmonatige Dürre brachte die gewünschte Umkehr zu Gott. Welch wunderbare Macht des Gebetes. Natürlich ließ Elia sogleich die Baalspropheten fangen, führte sie hinab an den Bach Kidron und schlachtete sie da selbst. Sicherlich nicht nur er alleine. Aber die Sünde, die wurde sofort gänzlich ausgeräumt, der Götzendienst hinweggetan. Und da möchte ich nochmals zurückkommen auf unser Leben. Wie ist das in unserem Leben? Hast du deine Baalspropheten schon abgeschlachtet oder lässt du die immer noch gewähren? Oder sind wir kompromisslos wie Elia? Fanget die Propheten Baals, dass ihrer keiner entrinne, Vers 40. Oder hast du noch einen Baalspropheten bei dir entkommen lassen? Lässt du noch einen nebenher laufen? Solange wir noch einige Baalspropheten bei uns pflegen und hätscheln, solange werden wir immer wieder geistliche Niederlagen erleben. Wir müssen aufräumen. Wie sagt der Herr im Neuen Testament? Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ein wenig Sünde zu dulden, das kann das ganze geistliche Leben zersetzen. Und liebe Geschwister, Satan, der hat großes Interesse daran, dass wir zu geistlichen Krüppeln werden. Da hat er Freude dran. Aber bitte lassen wir das nicht zu. Lass es um Jesu Willen nicht zu. Lasst uns ein Elia sein und werden. Ein Elia, der ganze Sache mit dem Herrn macht. Er war ein Mensch von gleicher Art wie wir, sagt Jakobus. Als die Baalspropheten abgeschlachtet waren, da konnte der Herr das Land wieder segnen. Da hat sich der Himmel wieder aufgetan. Warum? Weil Elia nochmal ins Gebet hineinging. Er stieg bis auf die Spitze des Karmelgebirges und beugte sich auch zur Erde und tat sein Angesicht zwischen seine Knie. Siebenmal muss es ein Knabe Ausschau halten. Tut sich am Himmel schon was oder tut sich nichts? Kommt eine Wolke? Und nun beim siebten Mal hatte Elia immer noch sein Angesicht zwischen den Knien. Doch dann gab es einen Lichtblick. Der Knabe sah eine kleine Wolke im Himmel aufsteigen. Und es bildeten sich mehr Wolken. Das Gebet war erhört. Der Segen war unterwegs. Der Regen kam. Elia hatte die Bedingungen des Gebetes erfüllt. Er hatte nämlich wiederum sein Gebet ganz auf den Willen Gottes ausgerichtet. Und vielleicht ist das für uns ein gutes Anschauungsbild von Elia. Er hat nicht nach seinen eigenen Wünschen alles so erbeten, was er gerne haben möchte, sondern er hat sich auf den Willen exakt ausgerichtet. Wenn wir heute vielleicht rausgehen wollen, wir bitten für schönes Wetter, das ist ein Wunsch, aber das ist nicht unbedingt erforderlich. Gott kann auch da gnädig sein. Aber letztendlich sollten wir unseren Willen nach dem Willen Gottes ausüben. Frage: Haben auch wir alle Bedingungen erfüllt, dass der Herr unsere Gebete erhören kann? Glauben wir, dass der Herr auch heute noch Großes durch Gebete tun kann, wenn sie in seinem Willen sind? Wir können davon überzeugt sein. Nach Punkt 1, die Macht des Gebetes. Zweitens, das unerhörliche Gebet. Drittens, das erhörliche Gebet. Und ich möchte schließen mit Jakobus 5, Vers 17 oder Vers 16b. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir, und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen solle, 3 Jahre und 6 Monate, und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir auch für die geistlichen Einblicke, auch in Bezug auf Gebet. Und du weißt ja, wie schwach wir auch oft sind. Du weißt ja, dass sich manches Mal auch Sünden um uns herum tümmeln oder einschleichen, die wir zunächst gar nicht in dieser Weise erkennen. Wir möchten dafür beten, Herr, dass du uns auch da wachsam machst. Dass du uns, Herr, Gnade schenkst, auch immer mehr verkehrte Dinge zu erkennen. Und vor allen Dingen, Herr, dass wir immer mehr deinen Willen erkennen, dass wir wachsen dürfen, Herr, in der Erkenntnis deines Wortes und dass wir, Herr, die Dinge entsprechend in unserem Leben zur Ausführung bringen dürfen. Herr, und wir möchten so gerne wirklich auch erhörliche Gebete. Wir möchten, Herr, dein Wirken auch immer mehr sehen, auch persönlich in unserer Gemeinde hier. Und wir möchten dich bitten, Herr, dass wir Beter werden, die ernstlich beten und die Gebete sprechen, die du erhören kannst. Ja, wir möchten dir danken und dich preisen für deine unaussprechliche Gabe. Amen.